Brexit on Toast, der Podcast. Herzlich willkommen zu Brexit on Toast, wie immer mit
Benita Goodman,
Tobias Wanjek
und Florian Schwarz. Der Dreiklang der heutigen Sendung lautet TCA, das ist nämlich ratifiziert worden. Frage, ist Brexit damit done? Ist Irland happy? Dann sind am 6. Mai Regionalwahlen in England. Sie bekommen in dieser Ausgabe eine exklusive Wahlprognose von Benita. Und wir stellen die Frage, ob Boris Johnson dann nächste Woche noch im Amt ist. Stichwort Tapetengate. Benita, ein schöner Dreiklang. Fangen wir mit der Wirtschaft an. Das TCA. Was ist denn das genau?
Das TCA ist das Trade and Cooperation Agreement zwischen Großbritannien und der EU. Das gibt nämlich verschiedene Dinge, die da abgenickt werden mussten. Das erste war das Withdrawal Agreement, dass Großbritannien überhaupt mit irgendeinem Deal aus der EU rauskommt, anstatt rauszuknallen. Das wurde ja in letzter Sekunde dann noch also vom englischen oder britischen Parlament durchgewunken. Und dann gab es das Northern Ireland Protocol, was damit auch dann in Kraft trat. Und dann musste aber noch das sogenannte Trade and Cooperation Agreement ratifiziert werden, was sozusagen ein Inhalt ist des Withdrawal Agreements. Also ohne Withdrawal Agreement gibt es auch kein Trade and Cooperation Agreement. Und das EU-Parlament hat sich damit etwas Zeit gelassen. Wir haben jetzt ja schon fast Mai 2021. Und der Austritt oder der Brexit ist ja sozusagen Mitternacht zum neuen Jahr passiert. Und das Parlament hatte aber immer noch nicht das ratifiziert, was unter anderem auch an Irland lag, weil in Irland ja, wie wir schon auch mal besprochen haben, Probleme auftraten und die britische Regierung dann einfach gesagt hat, okay, wir machen jetzt da noch keine Border Checks zwischen Nordirland und dem Rest von Großbritannien, weil das gibt uns zu viel Unruhen. Und dann hat die EU gesagt, ja, Moment mal, aber ihr habt euch dazu verpflichtet, ab März oder April, weiß ich jetzt nicht mehr genau, habt ihr euch dazu verpflichtet im Withdrawal Agreement.
Davor war diese Übergangszeit.
Davor war eine Übergangszeit, weil es war klar, dass das zu schwierig werden wird, das gleich zu machen. Die Briten haben gesagt, nein, nein, das machen wir nicht, wir lassen das jetzt einfach noch, das geht nicht. Und daraufhin hat die EU gesagt, das kommt überhaupt nicht in Frage, weil das steht in dem Agreement, was jetzt internationales Recht ist und ihr habt das unterzeichnet und ihr müsst euch dran halten, und haben dann erstmal gedroht, die britische Regierung zu verklagen, was sie, glaube ich, jetzt auch tun, weil das nämlich immer noch ein Thema ist. Und gleichzeitig haben sie eben sich damit Zeit gelassen, das Trade and Cooperation Agreement zu ratifizieren. Und das haben sie jetzt vor zwei Tagen gemacht, nach Diskussion im Parlament. Und Frau von der Leyen hat auch noch ein paar sehr strenge Worte an Großbritannien gerichtet, gesagt, so, das ist ein richtiges Agreement, da muss man sich auch dran halten. Und uns als EU sind dann da auch Instrumente gegeben, uns zu wehren, falls wir sozusagen abweicht von den Standards, die jetzt hier zum Teil schon festgelegt werden. Und das ist alles sehr ernst zu nehmen, weil die EU hat jetzt natürlich schon so ein bisschen Schiss, dass man sich überhaupt auf nichts mehr verlassen kann, was da von der britischen Regierung zugesagt wird. Es wurde heiß diskutiert, aber letztendlich mit überwältigender Mehrheit wurde es ratifiziert.
Tritt es damit gleich in Kraft oder was heißt juristisch genau ratifiziert?
Ich glaube, das tritt gleich in Kraft. Also die können sozusagen, das heißt jetzt, also es gibt keine Zölle. Und es gibt auch keine Mengenbeschränkungen. Es gibt aber schon Zollformalitäten, also Sachen, also gerade eben, was wir ja schon auch manchmal gesagt haben, also tierische Produkte, pflanzliche Produkte, das muss genau geschaut werden, ist das wirklich aus Großbritannien und nicht von woanders. Und diese Dinge gibt es, aber es gibt keine Zölle.
Aber es gibt eben sehr viel Paperwork.
Also das gibt wahnsinnig viel Paperwork.
Das ist ja großes Thema. Jetzt auch ist es bei uns angekommen und ich habe es neulich, war es mal auch in den Tagesthemen sogar, da hat man berichtet eben auch von Spediteuren, die über die nordirisch-britische Grenze jetzt über diesen Seeweg ja immer die Sachen hinbringen, und dieses wahnsinnige Paperwork, die haben also gezeigt, wie viel diese vielseitigen Formulare, stapelweise, die da ausgefüllt werden müssen. Und wenn es eben nicht, wenn irgendwas fehlt oder irgendeine Angabe fehlt oder es nicht korrekt ausgefüllt ist, dann bleibt der LKW stehen. Und erreicht auch, wenn nur ein Teil der Ladung eben nicht korrekt ist, dann bleibt die Karre stehen und dann verrottet der Inhalt, wenn es Lebensmittel sind. Und das sind ja Sachen, man kann es immer wieder, also ich finde das immer wieder spannend und kann es nicht oft genug betonen. Zoll fällt, haben wir keinen, also man muss nicht zahlen, aber das heißt eben nicht, dass ich nicht trotzdem eben was kontrolliere an der Grenze, ausfüllen muss und dieses ganze Paperwork lähmt das alles. Ja. Und jetzt sagen alle, was ist denn das für ein Mist? Was soll der Scheiß? Aber es ist ja selbst gewählt. Man wollte es ja so,
es nur niemand hat es selbst gewählt, nur hat es einem keiner gesagt. Ja. Und nicht nur hat es einem keiner gesagt, es liegt auch der Verdacht sehr nahe, dass sehr viele, die ganz dringend für den Brexit auch also Stimmung gemacht haben, auch keine Ahnung davon hatten, was das eigentlich bedeutet oder dass kein Zoll nicht heißt keine Zollprüfungen. Ja? Also keine Zölle heißt nicht keine Zollüberprüfung. Das sind alles Dinge, die wirklich den Leuten komplett unklar waren. Und ich glaube auch tatsächlich, nach so vielen Jahren innerhalb der EU und absolut reibungsloser Zusammenarbeit, keiner hat es wirklich ernst genommen. Jeder hat gedacht, nee, das werden sie dann schon mal alle fünfe gerade sein lassen. Und deshalb, es ist eben leider jetzt eine Außengrenze. Es ist genau wie eine Grenze zu Ukraine oder in ein anderes Land. Das ist ein oder Drittland, zwischen aber. Polen und Russland. Das ist ein Drittland.
Ist damit die Irland-Grenzfrage geklärt?
Mit dem wo TCA, die Grenze wissen wir, wo die verläuft, die hat sich ja nicht verschoben, aber es gibt immer noch die Zollgrenze oder sozusagen zwischen der EU und Großbritannien im Meer, zwischen Nordirland und dem Rest von Großbritannien. Das hat sich also überhaupt nicht verbessert.
Und kurzer Einschub nochmal zu Irland, wir hatten vor einiger Zeit drüber gesprochen, hat sich da ein bisschen beruhigt, da gab es jetzt glaube ich auch einen Rücktritt der Regierungschefin.
Ja, also das ist auch, Brexit frisst seine Kinder, die DUP, die Unionist Party, die Chefin ist zurückgetreten, tatsächlich. Der sie jetzt beerben will, ist jemand, der zum Beispiel denkt, die Erde ist ungefähr 4000 vor Christus, wenn man es zusammenrechnet. Also älter ist die Erde auf keinen Fall. Mhm. Also das ist eine Partei, die eben solche Leute gerne als Vorstand hat.
Eine Alternative Reality.
Eine Sektiererpartei. Arlene Foster war die Chefin da, die ist zurückgetreten, die ja Boris Johnson unterstützt hat oder in dem ganzen, oder die Tories unterstützt hat im britischen Parlament, aber dabei ihrem eigenen sich selber ins Bein geschossen hat, weil Nordirland eben jetzt wirklich getrennt ist durch eine Zollprüfungsgrenze, zumindest vom Rest Großbritanniens, ja. Und das TCA ist ratifiziert worden. Es gibt zum Beispiel eine deutsche Europaparlament-Abgeordnete, die heißt Terry Reintke, die kann man mal auf Twitter zum Beispiel aufsuchen, wenn man möchte. Die ist sehr eloquent und eine große Freundin der Briten eigentlich und ist sehr traurig über den Brexit, ist eine sehr junge Frau. Und die zum Beispiel tweetete nach dieser Ratifizierung, sie ist so froh, dass das mit so eindeutiger Mehrheit ratifiziert wurde und sie hofft so sehr, dass das eben eine Grundlage wird für die Zusammenarbeit und eine bessere Zusammenarbeit auf einer besseren, sagen wir mal, mehr Verständnis füreinander und dass sozusagen das Europaparlament trotz des Benehmens der britischen Regierung das jetzt ratifiziert hat und nicht sich irgendwie hat reindrängen lassen durch sozusagen aufgeplusterte Brust und Drohungen aus London. Ja.
Es überwiegt also die positive Stimmung verbunden mit sehr viel Hoffnung.
Ja, ich weiß nicht, ob du überwiegt, also wenn du die britische Presse dann wiederum liest, also die ja eben von der Brexit-Presse dominiert ist, also gestern zum Beispiel ein Riesenartikel im Daily Telegraph, was eine sagenhafte Zeitung ist, langer Artikel, ein Kommentar, wie jetzt endlich nachdem Brüssel oder die EU dieses TCA eben ratifiziert hat, jetzt endlich mal die Engländer denen wieder richtig zeigen können, wo es lang geht, nachdem Brüssel sich jetzt aufgeführt hat, wie der Klassenterrorist und eben alles verzögert hat und nur droht mit diesem und jenem. Jetzt kann England wieder frei handeln und was Irland zum Beispiel betrifft, da müsste ja gleich mal klarer Tisch gemacht werden, das Nordirland Protocol. Das könnte man eigentlich gleich mal in die Tonne treten. Und das ist genau natürlich das, wovor auch Frau von der Leyen und auch Terry Reintke und andere warnen, weil das geht nicht. Das sind ernsthafte Verträge. Also das ich meine, gehen tut alles, aber es sind, sind ja keine Scherzverträge.
Kommt vielleicht diese Scherz, apropos Scherzverträge, eben diese Haltung der Briten, zumindest der Brexiteers oder jetzt der Regierung auch gegenüber der EU ja auch ein bisschen daraus, dass man es eben einfach nicht ernst nimmt und sagt, das ist doch alles Käse, warum sollen wir uns dran halten? Ja, so ein bisschen kommt es einem vor.
Ja, es ist wirklich erstaunlich, also weil ich die tatsächliche Konsequenz eben niemand so wirklich bewusst war und dass auch dann natürlich die EU muss ja an sich auch dann dementsprechend benehmen, weil wenn sie dann aus, sagen wir mal, aus Nostalgie oder Nettigkeit sagen würden, ja, okay, ihr seid ja immer noch die Briten und dann nehmen wir es jetzt nicht so ernst mit dem Drittland, dann was bedeutet denn dann die EU? Und ich meine, es bleibt ja die Regierung, in der britischen Regierung zum Beispiel steht es ja auch frei, jederzeit in den Binnenmarkt zum Beispiel wieder einzutreten. Also das könnten sie ja verhandeln. Also sie wollen nicht Mitglied der EU wieder sein, aber im Binnenmarkt, das war ja auch, also wenn ich das jetzt nochmal sagen darf, während des Referendums und der Kampagne war nie die Rede davon, dass sie eben aus dem Binnenmarkt austreten oder aus der Zollunion. Darum ging es überhaupt nicht. Es wurde gar nicht erwähnt.
Wie jetzt einfach wäre das, in den Binnenmarkt wieder einzutreten? Braucht es da eine Zweidrittelmehrheit oder eine?
Naja, wo so es für das Referendum auch nur irgendwie eine einfache Mehrheit brauchte, um ganz auszutreten, denke ich. Was es von europäischer Seite braucht, weiß ich nicht, aber ich denke, da wären überhaupt, also gar keine Widerstände. Das bedeutet natürlich auch, du musst verschiedene Dinge einzahlen und so weiter, ja. Aber natürlich wäre damit wahnsinnig viel gelöst, zum Beispiel auch die Irlandfrage. Also dann hättest du da eben keine Grenze mehr.
Aber dann muss man eben im Binnenmarkt ja auch diese Regeln akzeptieren, ja, die dort gelten. Und wenn man eben Chlorhühner, ja, zum Beispiel importieren will, die viel zitierten, oder eben sagt, wir haben gar nichts gegen genmanipulierte Lebensmittel aus den USA und so weiter, die ja in der EU großflächig nicht zum Einsatz kommen, dann hast du natürlich wieder das Problem. Also du musst dich dann eben an die Regeln halten. Und das ist ja eigentlich genau die Idee, oder jetzt auch, ja, mit dem großen Schnatter immer, dass man sagt, wir können uns jetzt hier aber jetzt wieder, wir sind jetzt frei und, ja, können machen, ja, ja, was wir wollen.
Und das ist ja auch, davor hat die EU natürlich Angst, dass sich eben direkt vor ihrer Küste ein Konkurrent sozusagen dann da aufbaut, der überhaupt keinerlei Regeln mehr für irgendwas hat. Eben. Sagst du, ja, ihr wollt Dünnsäure verklappen, gerne. Ihr wollt irgendwie hier unsere, was machen, was ihr wollt und unsere, die Arbeiter schlecht behandeln, bitte. Hier gibt's überhaupt nichts mehr. Und was Corporation Tax ist bei uns auch irgendwie nur 5% oder 10%. Also.
Aber hat, ja.
Wir sind trotzdem aber ein hochentwickeltes Land und sind außerdem direkt vor Europa, vor der Europäischen Union, und von uns aus kann man super handeln, auch wenn es ein bisschen schwierig ist, aber die Kosten sind halt super niedrig.
Aber ist das nicht eine klassische Win-Win-Situation für Großbritannien? Das Trade and Cooperation Agreement ist ratifiziert, trotzdem können sie mit jeglichem anderen Partner auf der Welt andere Abkommen schließen, tun das wahrscheinlich auch schon. Damit profitieren sie ja von allem. Also sie,
naja, aber das Trade and Cooperation Agreement heißt jetzt ja nicht, dass es wieder so ist wie vorher, sondern es gibt noch ganz viele, zum Beispiel Services. Großbritannien ist hauptsächlich eine Service Economy. Über Services ist da gar nichts sozusagen enthalten. Wie wird es geregelt? Ja? Gerade ist ein ganz großer so City Trader, haben gestern verkündet, dass sie ihr Datenzentrum, was sie in Basel dann bei London hatten, jetzt die ganze Zeit, das wird jetzt nach Bergamo verfrachtet.
Und was macht diese Firma?
Die macht Trading-Daten, also für Finanzmärkte. So. Und die Finanzmärkte sind die größte Industrie in Großbritannien sind die Finanzmärkte. Also bei weitem. Ja. Und zum Beispiel diese Daten, das ist ein Daten-Aufbewahrer, Händler, Austauscher, die ziehen jetzt ihre ganzen Server ab aus Basel, was außerhalb von London liegt, nach Bergamo. Und haben irgendwie die Borsa Italia gekauft. Ich habe es nicht ganz fertig durchgelesen, aber die ziehen jedenfalls weg da aus Basildon, was ein großer Schritt ist. Das bedeutet auch für zum Beispiel Finanzhäuser, die da investiert haben, in die schnellsten Kabel zwischen Basildon und der City. Und da geht es wirklich um Zehntelsekunden. Wer hat noch schneller den neuesten Deal? Wind, das können wir uns gar nicht mehr vorstellen, Bruchteile, was das bedeutet. Der Bruchteile an Bruchteile. Sekunden. Das war alles sozusagen für die Katz, weil die ziehen da jetzt weg. Und die ziehen in die EU, weil sie sich sagen, wir möchten mit unseren Daten, wir möchten überhaupt keinerlei Risiko eingehen, dass wir sozusagen plötzlich nicht mehr Compliance haben für die EU-Märkte. Und das sind schon so Dinge, die sich dann bemerkbar machen auf Dauer, ja.
Das sind dann Tiefschläge, das sind dann, aber wird danach dann irgendwie was verändert? Nimmt man das dann hin? Oder?
Du, das ist ja was, was keiner weiß. Also ich meine, wenn man jetzt glaubt, dass in England jetzt alle Menschen wissen, ach, sowas Blödes, die ziehen jetzt weg, das weiß eigentlich niemand. Das weiß jemand, der die FT studiert, die Financial Times studiert oder sich eben damit beschäftigt. Und das wird natürlich auch
interessiert die
von der
Leute
Regierung
nicht.
Jetzt nicht großartig
an die
Glocke gehängt. Und es ist auch täglich, kann man natürlich lesen, wie wahnsinnig der Handel zusammengebrochen ist mit Europa prozentual gesehen seit Januar. Natürlich, wir haben auch Corona und so, es gibt verschiedene Faktoren, aber da ist noch gar nichts irgendwie, da ist noch lange überhaupt nicht irgendwie Brexit dann, ja, also noch gar nicht. Die Engländer natürlich, die Briten haben ja gesagt, wir sind Global Britain und wir machen jetzt weltweit die tollsten Handelsverträge, was wir ja als geknebelte EU-Mitglieder nicht konnten. Und sie schließen auch Handelsverträge ab, aber bis jetzt also keinen einzigen, der besser ist als das, was sie vorher hatten, während sie in der EU waren, weil auch zum Beispiel Japan natürlich sagt, klar, machen wir mit Handelsvertrag, aber die EU ist übrigens ein viel größerer Markt und für uns viel wichtiger und die Konditionen sind für euch andere. Viele sind einfach Copy and Paste, also genau was mit der EU war, ist halt jetzt sozusagen nochmal unterschrieben, neu für nur zwischen Großbritannien und den Fiji Islands zum Beispiel, ja, ganz wichtiger Handelspartner. Und ansonsten, was die EU, die USA betrifft, die USA sagen, ja, also die Regierung Biden sagt, solange auf Irland da irgendwie das Good Friday Agreement unter Beschuss steht, wird mit uns gar kein Handelsabkommen stattfinden. Das ist ja zum Beispiel ein sehr wichtiger Partner, den sie sich vorgestellt haben, wo sich halt das politische Blatt gewendet hat. Also da ist noch viel zu tun.
Was steht denn jetzt konkret auch nochmal, ohne jetzt ins Detail zu gehen, aber was regelt das TCA?
Regelt verschiedene Dinge. Also es regelt zum Beispiel, dass du eben keine Zölle hast und dass du keine Mengenbegrenzung hast im Handel. Das ist das Wichtigste. Dann auch noch Zusammenarbeit in Justiz und verschiedenen anderen so Unterkategorien, dass da auf jeden Fall Zusammenarbeit gemacht werden wird. Aber das regelt es, glaube ich, nicht sozusagen ganz genau, da muss auch noch für jedes Einzelne, müssen die Leute sich treffen, müssen sich die Unterhändler treffen. Und die Briten sind sozusagen, sobald sie abweichen dann von Standards, weil das ist ja für die EU das sogenannte Level Playing Field, dass eben Großbritannien nicht hergeht und sagt, ja, bei uns gibt's eben keinerlei Auflagen mehr für Umweltschutz zum Beispiel. Mhm. Ja.
Level Playing Field ist, glaube ich, der Begriff für, dass für alle die gleichen Bedingungen gelten,
genau,
und es nicht auf einer Seite runterhängt und die einen müssen immer bergauf spielen, anstrengender ist, als bergab zu spielen.
Genau so ist es. Und das will die EU natürlich vermeiden. Und das ist in diesem TCA auch mit eingebaut, dass das sozusagen, dass das gewährleistet sein muss. Und wenn nicht, kann die EU eben zum Beispiel Strafzölle verhängen und so und solche Dinge machen. Also da ist noch sehr, sehr viel zu verhandeln, aber zumindest ist es abgesegnet, weil wenn das EU-Parlament es nicht ratifiziert hätte, wäre dann sozusagen wieder der komplette No-Deal-Brexit eingetreten.
Ach so, das wäre dann die Konsequenz gewesen, wenn die es nicht durchgewunken hätten.
Ja.
Dann wäre man wieder bei einem Hard-Brexit.
Dann wäre man, also der Brexit ist ja schon extrem hart, aber dann wäre er halt noch total härter. Hart. Dann wären auch Zölle sofort wieder, dann wäre es halt nach Welthandelsorganisation Regeln.
Also er ist jetzt so hart wie eine unreife Avocado, aber wäre dann halt so hart wie ein Stahlträger oder sowas gewesen.
Ja. Frage, ob die Avocado dann in dem Abkommen auch berücksichtigt wird, in welchem Reifegrad sie eingeführt werden darf.
Das wird sicher auch noch zu verhandeln sein.
Das ist wieder mal ein kleines Detail, aber es zeigt, 4 Monate nach offiziellem Brexit ist das Ding jetzt durch. Und jetzt geht es in England aber an sich insofern normal weiter, denn das Land hat Wahlen, die bevorstehen am 6. Mai, die Regionalwahlen. In allen Regionen Englands?
Ja, also
oder?
Großbritannien eben. Also Großbritannien wählt Regionalwahlen. Und man könnte sich ja vorstellen, von außen betrachtet, ja, also der Brexit lässt sich ja jetzt nicht so wahnsinnig gut an. Es ist, der Handel ist, also viele Leute, die Handel treiben, merken es auch wirklich deutlich oder müssen ihren Handel zumachen. Der Handel liegt brach. Die Regierung, wir wissen ja, die Regierung hat schon sehr viel falsch gemacht, vor allem was auch Corona betrifft, aber Natürlich haben sie den Impferfolg auf dem, und der Wähler erinnert sich ja immer nur an die letzten 5 Minuten. Die sind also jetzt alle wahnsinnig froh, dass so gut geimpft wird und vor allem, dass sie wieder ins Pub gehen dürfen und scheußliches lauwarmes Bier trinken und dass sie auch wieder auf die Straße dürfen und der Lockdown sozusagen wirklich deutlich ein Ende haben wird. Und was Boris Johnson sonst so macht, das interessiert die Leute eigentlich leider gar nicht. Und deswegen, man könnte eigentlich denken, gut, die Regierung steht schlechter, aber sie steht gar nicht schlechter in der Wählergunst, sondern wenn man den Umfragen glaubt, werden die Tories sehr gut abschneiden in diesen Regionalwahlen. Nicht in Schottland allerdings, wo die schottische Nationalpartei eventuell sogar eine absolute Mehrheit erringen wird und die wiederum wollen ja eigentlich sich abspalten. Sie haben ja schon mal ein Referendum gemacht, 2014, glaube ich. Da wurde die Unabhängigkeit knapp abgewehrt sozusagen. Sie möchten es eigentlich nochmal stellen, die Frage, ob sie es wirklich tun werden. Das steht noch in den Sternen. Das muss nämlich auch erlaubt werden von Westminster, dass die Schotten das überhaupt nochmal machen dürfen.
Überhaupt das Referendum.
Das Referendum. Ja. Und selbst wenn es positiv jetzt, sagen wir mal, pro Austritt ausgehen würde, würde man ja wahrscheinlich auch nicht einfach austreten können. Da muss ja wahrscheinlich auch die Queen noch was sagen, oder?
Die Queen muss wahrscheinlich auch noch was sagen, obwohl die ist natürlich jetzt in Trauer. Sie sagt jetzt wahrscheinlich gar nichts mehr erstmal.
Und John Connery kann auch nicht mehr helfen.
Der kann auch nicht mehr helfen. Der war ja natürlich absolut der war ja ein großer S&P-Supporter und für die Abspaltung von England. Also, aber da zum Beispiel auch, wie steht es denn um die Union? Um die steht es eben eigentlich schlecht. Die S&P wird wahrscheinlich absolute Mehrheit erringen und strebt eigentlich eine Unabhängigkeits- Referendum wieder an und sie sagen auch ganz deutlich, sie möchten dann sofort in die EU wieder eintreten. Da haben sich auch schon verschiedene öffentliche Intellektuelle zusammengetan und an die EU einen öffentlichen Brief geschrieben, dass sie bitte, falls es wirklich dazu kommt, dass die EU Schottland sofort wieder mit einem Schnellverfahren eine Mitgliedschaft, genauso wie sie es vorher hatten, erlauben soll, anstatt dann da irgendwie mühsam wieder durch 1000 Schritte zu gehen und Antrag zu stellen und Jahre zu warten. Weil sie eben sagen, wir wollten ja nie raus, weil auch im Referendum hat Schottland für großer Mehrheit für Remain gestimmt.
Aber das ist doch erstmalig ein richtig realistisches Szenario, dass darüber, über diese Unzufriedenheit in Schottland, die tatsächlich möglicherweise wieder in die EU schlüpfen.
Also unter den Schottenrock. Theoretisch könnten sie unter den Schottenrock der EU schlüpfen, wenn sie tatsächlich ein Referendum nochmal halten dürfen und ich glaube, da sind noch viele Steine in dem Weg, aber
und die Tories abwählen. Moment, aber da muss man doch erstmal, wir haben ja schon sehr viel über die grüne Grenze auf der irischen Insel gesprochen und da hätten wir ja dann nochmal eine grüne Grenze und zwar eine nicht ganz unbedeutende. Also wie soll das praktisch gehen? Das Problem ist ja, dass wir quasi auf der einen Seite gedankliche Konstrukte und juristische Konstrukte haben, auf der anderen Seite sind es praktische Hürden.
Ja, aber
also wie soll ein Schottland, was sich abgespalten hat, wie soll es funktionieren? Dann muss tatsächlich da eine Grenze mit Schlagbaum hin und das muss alles kontrolliert werden.
Und der Vorteil ist ja, ein Großteil ist ja von Wasser umgeben, ist ja schon Insel und dann wird man da oben einen Graben graben und dann wird man wahrscheinlich irgendwann noch Wales abspalten.
Nee, die Waliser haben ja sehr für Brexit gestimmt.
Die waren für...
Das ist, ich kann mir das schon vorstellen.
Ja, also ich weiß nicht, ob das jemals dazu kommt, aber es ist theoretisch denkbar. Und es ist natürlich auch politisch, sagen wir mal, wenn die SNP jetzt eine große Mehrheit einfährt, die Unzufriedenheit der Schotten mit ihrer Regierung in Westminster ist einfach sehr deutlich. Ja. Und Boris Johnson wiederum, der ja eben ein Chaot ist und im Parlament, also einfach, der lügt ja an sich, seit er in der öffentlichen Sphäre ist, also schon als Journalist log er vor sich hin und während des Referendums hat er unheimlich gelogen und im Parlament lügt er eigentlich dauernd und es ist aber verboten, im Parlament zu lügen. Das darf man eigentlich nicht, er tut es aber ununterbrochen und da wird er schon auch viel wird er kritisiert, auch in der Presse und dass zum Beispiel der Speaker of the House, der früher noch John Bercow war, den ja viele kannten.
Mr. Hoard.
Jetzt haben wir Lindsay Hoyle und der gute Lindsay, der sagt eben nie so, Boris, so geht's nicht, du musst hier schon mal die Fragen beantworten und nicht die ganze Zeit vor dich hinlügen. Jedenfalls kam vor kurzem aus dem Off ein Paukenschlag, Es war letzte Woche, dass Boris Johnson während dieser ganzen Corona-Zeit, als es darum ging, soll das Land in einen zweiten Lockdown geschickt werden, gesagt hätte, also seinetwegen sollen sich die Leichen echt bis zum Himmel stapeln. Hm. Das ist ihm alles scheißegal, bevor er nochmal einen Lockdown.
Das wurde wohl von 3 Leuten gehört durch eine offene Tür seines Büros.
Anscheinend. Es gibt wohl mehrere, die es gehört haben. Und ich meine, kann man vielleicht mal in der Frustration als Prime Minister sowas vor sich hin rufen? Jedenfalls wurde das als große Bombshell wurde das also in die Öffentlichkeit entlassen. So ein Premierminister, der so redet, das geht ja gar nicht, ja. Diese Information kam von Dominic Cummings, der Kopf der World Leave-Kampagne war und den Brexit sozusagen also ganz wesentlich verantwortet. Über den möchte ich sowieso nochmal ein eigenes
Buch Report geschrieben. Machen.
Der schreibt einen Blog.
Er schreibt einen Blog.
Der bloggt seit Jahren und da hat er eben auch dieses unter anderem.
Und ist aus den alten Seilschaften ja von Boris Johnson, also die mochten sich ja mal und jetzt wird da aber.
Die mögen sich gar nicht mehr und es ist zum Teil wie so, aber die hat gesagt das und aber, weil nämlich die Freundin von Boris Johnson findet aber den Cummings blöd, aber der findet sie blöd und jetzt ist und so weiter und so weiter.
Hohes
Jedenfalls,
Niveau.
Dass das überhaupt dazu gekommen ist, bedeutet schon so ein bisschen, dass sie, glaube ich, Teile der Tory-Partei sich da distanzieren wollen inzwischen von Johnson und eigentlich keinen Bock mehr haben. Jetzt, wo der Brexit sozusagen schon unterwegs ist, wollen sie ihn langsam loswerden.
Also das wird jetzt nicht einfach abgetan, als so mal,
doch,
dass man
es,
das so mal
es, so es wurde doch, es wurde ziemlich hoch gepusht in der Presse, auch in der Boris-freundlichen Presse, also in Daily Mail und so, wurde es doch sehr kritisch besprochen, wobei trotzdem, wenn es um die Wahlen geht, glaube ich, dass ihm das überhaupt nicht schaden wird und dass die Tories da groß wieder gewinnen werden. Also es ist meine Voraussage. Ich fürchte, dass es nicht viel gebracht hat. Weil ich meine, die Tapete ist ja eigentlich lächerlich im Vergleich zu sämtlichen anderen Lügen und auch.
Dazu kommen wir.
Genau. Und zur Tapete kommen wir eben jetzt. Um die Tapete geht es nämlich auch. Es geht nicht nur um die Leichen, die sich stapeln, sondern auch darum, wie viel Geld hat denn Boris ausgegeben, um seine Wohnung in Downing Street zu renovieren. Jeder Premierminister kriegt Geld, 30.000 Pfund vom Steuerzahler.
Pro Jahr für Schönheitsarbeiten.
Schönheitsarbeiten an Downing Street.
Naja,
da ist
da
natürlich.
Da käme ich weit. Ich habe noch nie 30.000 Euro im Baumarkt ausgegeben.
Aber deine Wohnung ist ein bisschen kleiner
als
Downing Street. Aber Downing Street ist auch nicht so groß.
Ist auch nicht so groß.
Die Wohnung ist.
Aber es ist dafür sehr alt und muss wahrscheinlich auch dauernd irgendwie was gemacht werden.
Ich denke auch.
Das finde ich jetzt nicht so viel.
Also spannend.
Ich glaube, Air Force One braucht wesentlich mehr Schönheitsreparaturen.
Und ich glaube auch, so ein Premierminister darf auch so ein bisschen hübsch wohnen. Er muss jetzt nicht.
Klar. Aber was ist denn da der Vorwurf an ihn? Stichwort Tapetengeld.
Ja, er hat leider viel mehr ausgegeben. Er hat so, manche sagen 220.000 Pfund ausgegeben. Und die Frage ist, wo kommt das Geld her? Weil so wie da war ja gar nicht ausgeben. Und er ist aber selber auch notorisch knapp bei Kasse, weil er hat ja viele, viele Kinder, keiner weiß wie viele. Und eine Ex-Frau, 2 Ex-Frauen. Und überhaupt, also er hat als Premierminister verdient man 157.000 Pfund im Jahr. Und er ist ein wahnsinniger Geizkragen, kauft auch nie den anderen mal ein Bier im Pub und so, dafür ist er also bekannt. Jedenfalls, wo hat er das Geld her? Irgendwelche undisclosed heimlichen Spender und Gönner haben da anscheinend gezahlt und
sie
zum Teil sogar über die Kasse der konservativen Partei. Das ist.
Könnte er wirklich darüber stolpern, jetzt ernsthaft, weil das schon ab und an ja zu lesen ist jetzt gerade. Und ich meine, da gab es ja viel krassere Sachen in den letzten Jahren.
Eben, das meine ich. Es ist eben eigentlich absurd.
Könnte das jetzt sein?
Wenn er über sowas stolpern würde. Es kommt halt darauf an, mit wie viel Power dahinter die Brexit-Presse und die Pro-Boris-Presse das dann letztendlich verfolgt, weil er stolpert nur, wenn die Tories ihn loswerden wollen. Ja, wenn die Tories dann sagen, wir haben jetzt genug von ihm, wir möchten jetzt was ganz anderes da sitzen haben, natürlich.
Hätten die jemand
Brexit
in der Pipeline?
Ja, die haben natürlich.
Es ist Zeit für einen Tapetenwechsel.
Zeit für einen Tapetenwechsel. Und das Komische ist bei diesem ganzen Ding, oder auch komisch, dass eben die Einrichtung, ich weiß nicht, ob jemand Bilder gesehen hat von.
Ich kenne nur die Tür von außen.
Also, das, was sie da eingerichtet haben, da wird es dann wirklich ganz anders. Die Engländer haben ja einen sehr oft opulenten und chintzigen Einrichtungsstil, also mit viel Vorhängen und Polstern und so, was in England Soft Furnishings heißt. Also
Soft
Teppich, Soft Furnishing,
Brokat,
und so weiter.
Brokat, Teppich, Vorhänge, Tapete. Cushions und so weiter, große Sofas. Und die eine Sitzecke, die da immer durch die Presse geistert, ist auch so eine Art postkoloniales oder ein kolonialer Sehnsuchtsort mit so einem Painting von irgendeinem Eingeborenen und dann irgendwie so Elefantenvase.
Und ist aber auch influenced von was? Seiner Frau, also bei einem.
Ja, seine Verlobte.
Fluss.
Also sicher beeinflusst. Jedenfalls Tapete hin oder her, wo das Geld herkommt, weiß noch keiner. Boris Johnson sagt, er zahlt jetzt selber die 58.000 Pfund, die irgendwie noch irgendwo unangeklärt sind. Und das glaubt ihm aber keiner. Und wir wissen nicht, wo es hinführt, aber ich denke, dass er trotz dieser ganzen Dinge nach dem 6. Mai immer noch fest im Sattel sitzen werden wird. Und Herr Cummings wird aber wiederum Ende Mai aussagen vor einem Parlamentsausschuss. Und da geht dem Boris jetzt, glaube ich, schon ein bisschen die Muffe, weil was der da alles noch sagen wird. Und dass man dem glaubt, der Herr Cummings, der ja auch nur lügt,
ja.
Das ist ja eigentlich alles absurd. Das müssen wir noch betrachten.
Lügner gegen Lügner. Und ich liebe diese Dynamik in diesem Podcast, dass wir wirklich jetzt schon wieder drei weitere Themen, wir werden uns den Herrn Cummings sicherlich genauer anschauen. Wir werden natürlich dann über diese Regionalwahlen, wo du prognostizierst, dass die Tories gewinnen werden. Wir werden das TCA weiter im Blick haben und selbstverständlich auch natürlich die Tapete in Downing Street Number 10.
Wir haben noch gar nicht über die Farbe gesprochen, aber erstmal wird sich also Herr Johnson dort.
Der Preis jedenfalls, glaube ich, 840 Pfund pro Rolle Tapete.
Ah ja, Und die Rolle ist ganz klein.
Die ist, glaube ich, nur 1,5 Meter lang.
So, das ist wie eine Klorolle.
Ja, ein bisschen breiter.
Okay, gut, dann sind wir jetzt
von der Rolle
und beenden jetzt diese Folge mit einem fröhlichen
Cheerio.
Cheerio.
Yes, cheerio.
Brexit on Toast mit Benita Goodman. Herzlichen Dank.
Bitte.
Und eine Tasse Tee wurde konsumiert. So viel können wir verraten.
Und kein Toast, aber ich habe jetzt schon langsam Hunger.
Ja.
Oh ja, schnell an den Toaster.
Ciao.
Brexit on Toast ist eine Produktion von Plattform Holzstraße.